Ich möchte auch mal eben noch für die Mia beten. Die Mia und die Lea, die machen jetzt zum ersten Mal Kinderstunde. Herr, ich danke dir dafür, dass die Mia und die Lea jetzt Kinderstunde machen. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du sie segnest, dass du ihnen echt Freude dabei schenkst und dass du ja durch sie die Kinder segnen, mit denen sie jetzt die Stunde verbringen. Danke, dass du dabei bist. Amen. Ja, ich bin noch ganz geflasht, ganz ergriffen von dem Gebetswochenende vor 2 Wochen. Und wir haben ja auch an dem Gebetswochenende, an dem Samstag darüber gesprochen, dass wir uns wünschen, Gottes Stimme zu hören, so Gottes Reden in unserem Leben. Und das war auch letztes Jahr schon bei unserer Predigtreihe, wo es um Jüngerschaft ging, ein Thema. Ja, das sollte ja so, für ein Kind ist es ja normal, dass regelmäßig so die Stimme der Eltern zu hören. Und so ist es auch für uns eigentlich ja normal oder sollte normal sein, Gottes Stimme in unserem Leben zu hören und die auch wahrzunehmen, dass er merkt, dass wir merken, ja, er meint uns, er meint mich. Und das hat mich echt berührt, Bärbel, was du heute Morgen gesagt hast, dass du dann beim Bäcker standest, diese Stimme gehört hast, sie nicht ignoriert hast und für diese Frau gebetet hast. Das hat mich echt berührt und danke, dass du es gemacht hast. Und ich hoffe, da kommt einfach, das ist, ja, dass das was mit der Frau Noss macht und dass sie, die legen, ja, wir kaufen jedes Jahr da für unsere Nikolaus-Aktion Sachen ein oder wenn wir hier was machen, ist direkt neben der Gemeinde und ich hoffe, dass eines Tages zu Jesus gehört. Ja. Dass wir seine Stimme hören, das brauchen wir alle, ne? Das brauchen wir alle. Ich weiß nicht, wann du zum letzten Mal Gottes Stimme gehört hast in deinem Leben, so wahrgenommen hast. Ich brauche das auch ganz besonders. Und ja, ganz besonders dann, wenn es darum geht, ein Predigtthema zu finden. Und ich habe euch das mal erzählt. Letztes Jahr war da mal eine Predigt, wo ich das auch ganz besonders erlebt habe, ja, dass ich mit dem Philipp zusammengesessen hatte, da war auch bei dieser Predigtreihe, da ging um dieses Vaterherz Gottes. Und dann habe ich zum Philipp gesagt, ich mache das Vaterherz Gottes. Am nächsten Tag hatte ich einen Flyer im Briefkasten. Das Vaterherz Gottes, ne? Ich kannte die Leute nicht, die mir das geschickt haben, aber das war so ein Zettel vom Himmel, ne? Den wir uns ja manchmal wünschen, der eigentlich sehr selten ist. Oft hören wir ja Gottes Stimme eher dadurch, dass wir ein Bibelwort lesen, das zu uns spricht oder im Gebet passiert mir das öfters, dass ich im Gebet bin und Gottes Reden wahrnehme oder denke, zumindest das könnte Gottes Reden sein und oder durch jemand anders. Und so war das vor 3, 4 Wochen, als mir so klar wurde, ja, dann bist du mit Predigen dran, dass ich angefangen habe, dafür zu beten und so hin und wieder. Es war noch so viel anderes, privat und Gemeinde, Gebetswochenende so. Und dann so Donnerstag vor einer Woche, also ich hatte so ein Thema, was mich beschäftigt und auch immer noch beschäftigt und ich dachte auch zuerst, das geht in die Richtung, aber vor 10 Tagen dann, ich betete nochmal, ich müsste jetzt langsam mal Klarheit haben, worüber ich jetzt predigen soll und dann habe ich anschließend direkt, war morgens vorm Frühstück, meine Bibel-App geöffnet und dann den täglichen Impuls gelesen und dieser tägliche Impuls, da kam der Vers, den der Philipp, ohne das zu wissen, letzten Sonntag auch in seiner Folie hatte, in der Gemeindestunde. Markus 3, Vers 25, da steht, eine Familie, die ständig in Zank und Streit lebt, bricht auseinander. Und der Impuls, der hatte die Überschrift, Einheit jenseits der Einförmigkeit. Und das möchte ich gerne vorlesen, kurz. Und wahrscheinlich kennen das einige noch, die haben das wahrscheinlich auch gelesen. Da steht, oder da stand, kannst du dir vorstellen, in einem Haus mit rissigem Fundament zu wohnen? Mit der Zeit geben die Wände nach und die Decke könnte sich wölben oder in 2 Teile zerfallen. Das passiert vielleicht nicht sofort, aber mit der Zeit wird alles langsam auseinanderfallen. In Markus 3, Vers 24 und 25 schildert Jesus sehr anschaulich, was passiert, wenn eine Spaltung oder ein Bruch passiert. Geht das Ding hier? So. Ein Staat kann nicht bestehen, wenn in ihm verschiedene Herrscher um die Macht kämpfen. Eine Familie, die ständig in Zank und Streit lebt, bricht auseinander. Jesus spricht hier nicht nur von politischen Einheiten oder dem physischen Zuhause. Er lehrte ein mächtiges Grundprinzip, das auf jeden Lebensbereich anwendbar ist. Wo man geschlossen zusammensteht, da ist Stärke. Wenn aber Spaltung in eine soziale Struktur eindringt, eine Familie, eine Gemeinschaft, eine Nachbarschaft, einen Arbeitsplatz oder eine Gemeinde, wird sie geschwächt. Wir Christen sind berufen, so zu leben, dass wir die Einheit stärken. Es geht dabei um Einheit, nicht um Einförmigkeit. Einheit verlangt nicht, dass wir alle gleich sind und alle gleich handeln, aber sie bedeutet, dass wir inmitten der Vielfalt nach Harmonie streben. Überlege dir also Folgendes. Was kannst du tun, um die Einheit in den Räumen und Beziehungen, in die Gott dich gestellt hat, zu fördern und zu pflegen? Soweit der Impuls. Als ich das gelesen hatte den Morgen, da wusste ich genau, dass das mein Predigtthema ist. Das war mir so klar. Ich hatte ja vorher schon, 2 Wochen vorher, war mir das so bewusst geworden, dass an diesem Gebetswochenende, dass auf einer Gemeinde, die Einheit lebt, Segen ruht. Und dass es vielleicht an fehlender Einheit liegt bei uns, ja, dass uns irgendwie Segen entgeht. Und dass so eine Erweckung, für die wir beten, dass sie nicht stattgefunden hat, dass Menschen, für die wir beten, vielleicht schon seit langer Zeit, dass sie Jesus finden, noch nicht in dem Maße passiert ist. Ich möchte jetzt irgendwelche Gebetserhörungen und Erlebnisse, die wir hatten, überhaupt nicht kleinreden, die du vielleicht auch persönlich hattest. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Im Wesentlichen, dass wir als Gemeinde in den letzten Jahren jetzt nicht so spürbar gewachsen sind. Und das ist ja eigentlich unser Auftrag. Ist das auch unser gemeinsames Anliegen? Und dass wir merken, dass es auch miteinander schon mal ganz schön schwierig sein kann. Wir wollen und sollen ja als Gemeinde für die Menschen um uns herum ein Rettungsboot sein. Ein Rettungsboot, was ihnen mit der Liebe von Jesus begegnet. Und wir wollen ihnen das befreiende Evangelium bringen, was wir selber erlebt haben. Ich möchte ganz kurz erklären, was Gemeinde bedeutet. Gemeinde, das ist ja nicht erstmal nicht dieses Gebäude hier, ja, sondern Gemeinde, das sind Menschen, die eins vereint. Wir glauben an den Gott der Bibel, wir glauben daran, dass er die Menschen liebt. Wir glauben daran, dass wir vor Gott mal Verantwortung haben. Und wir glauben daran, dass wir mal vor ihm stehen werden, so wie wir das eben gesungen haben. Und wir freuen uns darauf. Und wir freuen uns darauf, weil wir Grund haben, uns zu freuen. Wir wissen, dass wir Schuld auf uns geladen haben, aber wir wissen, wir kennen einen, der uns diese Schuld vergeben hat, der Mensch geworden ist, der für uns gestorben ist. Christen sind Menschen, denen bewusst ist, dass es nur eine einzige Substanz im Universum gibt, die von Schuld reinigt, und das ist das Blut von Jesus. Und er hat uns die Schuld vergeben, und wie wir daran glauben, das ist die Gemeinde. Und ja, wir wollen mit ihm leben, wir haben ihm gesagt, wir haben ihm unser Leben anvertraut und haben ihm auch ja gesagt, dass wir ihm Autorität geben wollen in unserem Leben, in unserem Alltag, die Autorität geben wollen, uns zu verändern, um durch seinen Geist, den er in uns legen will, auch einen Unterschied zu machen für unsere Umgebung. Und den Menschen, die um uns herum waren, ob das die Frau Noss ist aus der Bäckerei oder die hier wohnen im Bechtal, um uns herum, die in unseren Beziehungen sind, um für diese Menschen einen Unterschied zu machen. Um einfach auch sie mitzunehmen an diesen Ort, auf den wir uns freuen. Und wenn du jetzt hier bist, wenn du jetzt hier bist und du kennst diesen Jesus noch nicht, du hast noch nicht diese persönliche Beziehung zu ihm, du weißt noch nicht, wie du vor ihm stehen sollst, wenn du mal vor ihm stehst, und du hast diese Überzeugung nicht, dass deine Schuld vergeben ist, dann lass dich einladen. Lass dich einfach einladen, dieses Angebot auch anzunehmen. Dieses Geschenk, das ist für alle Menschen, aber du musst es selbst annehmen, du musst es selbst auspacken. Und dann gehörst du auch zu dieser Gemeinde, ob das hier ist oder irgendwo anders auf der Welt. Bezogen auf unsere Einheit hier in der Gemeinde als Christen in Mühlen, da ist mir bewusst geworden, dass wir vielleicht gut beraten sind, dass wir diese Herausforderung annehmen, dass wir uns damit nochmal auseinandersetzen, was diese Einheit eigentlich bedeutet und das vertiefen. Vielleicht liegt daran eine große Chance, unsere Chance. Es geht mir ja nicht darum, dass wir jetzt Streit hätten oder so, ja, wie das jetzt in diesem Bibelvers in Markus 3 beschrieben ist. Haben wir ja nicht, glaube ich. Aber denk bitte trotzdem nicht, dass uns dieser Vers nichts zu sagen hätte. Denn es geht bei diesem Vers auch um die Abwesenheit von Einheit. Und ich möchte nochmal auch zurückkommen auf Apostelgeschichte 4, Vers 23 und 24, wo die ersten Christen uns das vorgelebt haben. Da wird berichtet, dass sie die gute Nachricht von Jesus weitergegeben haben und zwei von ihnen wurden dafür eingesperrt. Die wurden kassiert, die wurden für eine Nacht eingesperrt und da steht, am nächsten Tag wurden die wieder freigelassen. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die Ratsältesten und die Priester, die sie eingesperrt hatten, zu ihnen gesagt hatten. Sie sollen nämlich die Klappe halten, haben sie gesagt. Und die Reaktion auf die Versammelten war das, was sie hörten, auf das, was sie hörten, war, dass sie sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Da war nichts von, nee, das ist schon zu weit, da war nichts von irgendwie Rückzug oder so. Wir leben nicht in Zank und Streit, das ist auch gut so. Aber sind wir so eine Einheit, wie das die ersten Christen waren? Bezogen auf dieses gemeinsame Anliegen, Licht und Salz zu sein, Gottes Liebesbrief an die Menschen um uns herum. Oder wie viel haben wir vielleicht auch mit eigenen Unzulänglichkeiten zu tun, sind damit beschäftigt, mit irgendwelchen Verletzungen, die wir mit uns rumtragen. Oder einfach auch nur mit Bequemlichkeit. Inwiefern erliegen wir dem Zeitgeist, der uns sagt, nicht Gott, nicht die Einheit, du bist das Wichtigste im Universum. Ich habe mich damit auseinandergesetzt und ich möchte darüber sprechen, warum Einheit eigentlich so wichtig ist. Und da steht es schon. Die Antwort auf die Frage, warum Einheit so wichtig ist, lautet, weil das eine entscheidende Voraussetzung dafür ist, dass Gottes Kraft offenbart wird. Gottes Kraft offenbart zu sehen. Gott verspricht, dass wir in der Welt viel bewirken können. Allerdings nicht, wenn wir es vernachlässigen, nach Einheit unter uns zu streben. Weil dann seine Kraft nicht da drin liegt. Ich bin im Rahmen meiner Vorbereitung auf eine Predigt gestoßen, sage ich ganz ehrlich, von Baylis Conley. Das ist ein amerikanischer Pastor. Der hat eine Gemeinde gegründet in Kalifornien, die Cottonwood-Gemeinde. Und dem ist es ein Anliegen, über Internet und Fernsehen ja die ganze Welt zu erreichen. Und ich habe jetzt hier auch ein paar Gedanken und Bibelverse von ihm, die ich in meiner Predigt auch verwende. Ich möchte zuerst lesen aus Epheser 4, die Verse 1 bis 3. Da steht, so ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, nachdem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren. Die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Das Wort, was hier steht, bemühen, das bedeutet auch schon mal hart an was zu arbeiten, ja? Strebt ernsthaft danach. Diese Einheit zu schützen, sie zu wahren. Das ist was, wo wir uns auch bewusst zu entschließen müssen. Wir müssen das wollen. Warum ist das so wichtig? Warum ist es schlecht für uns, wenn die Einheit fehlt? Ich möchte 5 Punkte nennen, die Einheit mit sich bringt. und auf die wir verzichten, wenn Einheit fehlt. Was verlieren wir? Was können wir gewinnen? Lasst uns dazu Psalm 133 lesen. Der hat nur drei Verse, aber die sind gut. Da steht: Wie schön und wie wunderbar ist es, wenn Brüder einträchtig zusammenleben. Das ist so kostbar wie das duftende Salböl, das Aaron über sein Haupt gegossen wurde, das hinabrann in seinen Bart, das an seinem Körper hinunter bis zum Saum seines Gewandes. Es ist so erfrischend wie der Tau vom Berg Hermon, der auf die Berge Zions fällt. Denn dort verheißt der Herr seinen Segen und Leben, das niemals enden wird. Erstens, wenn Brüder, Schwestern, wenn die Gemeinde in Einheit, in Eintracht zusammen ist, dann ist das schön und wunderbar. Ist sie aber zusammen und die Einheit fehlt, dann ist das schlecht und unangenehm. Zweitens, wir haben die Gegenwart und die Salbung des Heiligen Geistes, wenn wir in Einheit zusammen sind. David, der den Psalm geschrieben hat, der nutzt hier das Bild von dem Öl, das den Bart Aarons runterfloss bis zum Saum seiner Kleider. Aaron war der erste hohe Priester. Und in Offenbarungen im Neuen Testament, da lesen wir, dass wir ein Königreich von Priestern für unseren Gott sind. Dass wir Könige und Priester sind. Und das Öl, insbesondere dieses Salböl, was von dem hier die Rede ist, das wird in der ganzen Bibel als ein Bild für die Gegenwart vom Heiligen Geist gebraucht. Und ja, in dem Bild, das Öl, das fließt jetzt nicht nur auf die Leiter, sondern zu jedem einzelnen Glied, bis hin zu den Neuesten, den Jüngsten, den Schwächsten. Wir bilden alle zusammen einen Körper, die Gemeinde. Auf ihn wird die Salbung des Heiligen Geistes liegen, wenn die Gemeinde in Eintracht lebt. Seine übernatürliche Gegenwart wird auf ihnen sein. Wenn wir uns lieben, wenn wir am Leben des anderen teilhaben, echtes Interesse, dann ist da Salbung. Wenn, wo Menschen sind, die ihre Gabe, ihre Berufung, die Gott ihnen gegeben hat, einsetzen, damit dienen. Wenn Christen da sind, die bereit sind, ihren Bruder, ihre Schwester höher zu achten als sich selbst, dann ist da eine Salbung. Und drittens, das Öl ist wie der Tau. Es bringt Erfrischung. Es wird Erfrischung geben. Wie der Tau vom Berg Hermon, der auf die Berge Zions fällt. Und viertens, Gott verheißt seinen Segen. Denn dort verheißt der Herr seinen Segen und Leben, das niemals enden wird. Das bedeutet, Gott verheißt seinen Segen, wenn sein Volk, wenn die Gemeinde Einheit, in Einheit zusammenlebt. Und dieser Segen, der ist als allererstes das ewige Leben. Wenn wir in Einheit leben, dann führt das dazu, dass die Menschen um uns herum gerettet werden, ewiges Leben haben. Das ist ja der größte Segen, dass Menschen, Männer und Frauen Jesus annehmen und dadurch ewiges Leben haben. Und Gott gebraucht dazu Menschen, die in Einheit zusammenleben. Wenn Uneinigkeit unter uns besteht, dann hindert das den Heiligen Geist, Menschen zu Jesus zu führen. Und fünftens, da wo Einheit ist, da ist Kraft. In der Apostelgeschichte, da ist die Rede an Pfingsten, da waren die Jünger zusammen. Als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig zusammen. Sie waren alle einmütig zusammen. Das waren 120 Leute und der Heilige Geist wurde ausgegossen. Der Petrus predigte, 3000 Menschen wurden gerettet. Da war Gottes Kraft spürbar. Der Baylis Conley, der hat eine Geschichte erzählt von zwei Brüdern, die von ihrem Vater einen Acker geerbt haben. Und dann haben sie auf diesem Acker einen Edelstein gefunden, einen seltenen Edelstein. Und dann bekamen sie Streit. Ja, der eine sagte, ich habe ihn gefunden, der andere sagte, nein, es ist auch mein Grundstück. Jedenfalls, sie haben ihn am Ende halb durchgesägt und jeder hat seinen Teil verkauft, hat da 60.000 Dollar für gekriegt. Und derjenige, der den gekauft hat, hat gesagt, Mensch, seid ihr blöd. Wenn ihr den zusammengelassen hättet, wäre der eine Million wert gewesen. Aber nein, das haben sie nicht gemacht. Und so hatte der Stein seinen Wert, seine Effektivität, seine Kraft verloren, weil er nicht vereint geblieben ist. Und so ist das auch mit der Gemeinde. Ich möchte noch eine Stelle vorlesen aus 1. Korinther 10. Da war Paulus in der Gemeinde in Korinth und da stand es auch nicht zum Besten mit der Einheit. Die hatten sich auch in der Wolle, da gab es Stress miteinander, die hatten auch Parteiungen, die hatten Splittergruppen, hatten sich da gebildet, die hatten die Einheit verloren. Und da lesen wir ab Vers 10, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden, keine Spaltung unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Na, er bittet sie. Seid einer Gesinnung. Lasst in eurem Reden keine Spaltungen zu. Und das Wort, was er hier für Spaltungen benutzt, das bedeutet eigentlich wörtlich etwas zerreißen oder etwas in Stücke reißen. Das ist das gleiche Wort, was auch benutzt wird, wo der Vorhang im Tempel von oben bis unten zerrissen wird. Oder es ist auch das Wort, was Jesus benutzt, als er Leuten die Geschichte erzählt von einem Kleid, was einen Riss hat, dass man nicht einen neuen Flicken auf ein altes Kleid setzen soll, sondern dann wird der Riss noch schlimmer. Ja, da ist auch dieses Wort, der wird da gebraucht. Und der Punkt ist, dass wenn zwischen uns Uneinigkeit entsteht, dann zerreißen wir dieses Kleid der Kraft. Und Jesus will eine kraftvolle Gemeinde. Eine Gemeinde, die in die Gegenwart des Heiligen Geistes gekleidet ist und Leben verändert. Aber wenn wir Raum lassen für Selbstsucht, für Uneinigkeit oder Unvergebenheit da bleibt, dann zerreißen wir dieses Kleid der Kraft. Gott sagt, ich habe euch in Kraft gekleidet, zerreißt das nicht. Zerreißt dieses Kleid nicht wieder. Und eine Gemeinde, in der keine Einheit herrscht, die kann für Menschen um uns herum, unsere Kollegen, unsere Nachbarn, die Menschen hier in Mühlen, im Bechtal, nicht das Geringste tun. Dann liegt keine Kraft in unseren Worten. Da ist keine Überführung von Sünde, da passieren keine Wunder, keine Heilung. Und Gott hat gar nicht vorgesehen, dass das Evangelium ohne Kraft gepredigt wird. Und das muss auch nicht so sein. Aber wenn Gott unsere Gemeinde sieht, soll er dann nicht eine Gemeinde sehen von Menschen, die bereit sind, das hinter sich zu lassen? Selbstsucht, Stolz, die sich gegenseitig lieben, die sich gegenseitig vergeben, die füreinander einstehen. Menschen, auf denen das Kleid, dieses Kleid der Kraft ruht. Der Keim für Uneinigkeit oder für Spaltung kann entstehen durch Egoismus. Ist ja klar. Oder vielleicht auch durch Unzufriedenheit mit den Leitern oder mit anderen in der Gemeinde, die irgendeinen Dienst tun oder durch fehlende Vergebungsbereitschaft oder durch eine gestörte Beziehung zu Gott. Durch ungeklärte Sünde. Wenn jemand im Hinblick auf die Leiterschaft irgendwo mit einem Problem hat, dann kann das passieren, dass er vielleicht, indem man mit anderen darüber redet, Unfrieden stiftet oder Misstrauen schürt. Wenn jemand damit Schwierigkeiten hat, dann ist das ja erstmal nicht verwerflich. Es kommt aber darauf an, wie man damit umgeht. Vielleicht redet derjenige auch gar nicht großartig darüber, sondern frisst das eher in sich rein, spricht nicht groß drüber und schweigt. Geht aber irgendwie einen Schritt nicht mit, einen Schritt der Einheit. Oder vielleicht handelt er auch so aufgrund irgendeiner Verletzung, die da ist. Ja, vielleicht kann das passieren, dass wir uns gegenseitig verletzen. Ich meine, wir sind ja Christen, wir sind Christen. Ich habe das ja eben gesagt, was Christen sind, aber Christen sind ja genauso Menschen, die noch hier auf der Erde sind, die ihre Fehler haben. Wir sind ja nicht frei von Fehlern, ja? Wir sind nur dann so weit frei von Fehlern, wie wir uns von Gott verändern lassen. Und wir sind Menschen, die Gottes Gnade jeden Tag wieder nötig haben. Wir haben es nötig, weil wir selber wissen, dass wir verletzend sind oft, dass wir Vergebung bekommen. Und ja, wie leicht kann das passieren, dass wir verletzt werden? Ja, und das kann wehtun, wenn du merkst, du wirst irgendwie übersehen. Du bist überhört worden. Irgendeine unbedachte Äußerung, die ich vielleicht gemacht habe dir gegenüber, die dir unangenehm aufgestoßen ist, die dich verletzt hat. Aber durch Schweigen und Passivität, da entsteht so eine Decke, so ein Nebel. Man kann das gar nicht richtig packen. Man merkt das auch vielleicht gar nicht so direkt. Man weiß aber irgendwie nicht, wie man dran ist. Und das kennt ja wahrscheinlich auch jeder irgendwie so aus eigenen Beziehungen. Ja? Zum Beispiel, wenn ich mit meiner Ehe, mit Sandra irgendwie sie nicht verstehe oder irgendwie nicht damit einverstanden bin, irgendwie, und ich spreche das nicht an, ja. Also Schweigen ist ja so der Tod jeder Beziehung. Ich weiß nicht, wie es bei dir steht damit, mit Unzufriedenheit. Weil du vielleicht denkst, dass das nicht so läuft, wie du es für richtig siehst. Weil du dich übersehen oder verletzt fühlst. Lasst uns doch Einheit dadurch leben, indem wir über diese Dinge offen und ehrlich sprechen. Miteinander. Nicht übereinander, sondern einfach miteinander. Mit demjenigen, den es auch betrifft. Nicht einfach Gras drüber wachsen lassen. Es ist nämlich auch nicht damit geholfen, dass wir irgendwie so eine schweigende Harmonie leben. Und ja, wir haben uns alle lieb. Aber Schwierigkeiten und Verletzungen übergehen. Dann bleibt's irgendwie nebelig. Und das größte Problem ist, wenn du um dich herum so eine Mauer baust, so eine Schutzmauer. Und das ist genau das, was Satan möchte, dass wir so Mauern um uns herum bauen. Du kommst hier nicht rein. Ja? Dass du dich zurückziehst, dass du in Isolation gehst, dass du keinen mehr an dich ranlässt. Vielleicht hast du mit gar keinem Streit. Und irgendwann denkst du auch tatsächlich, es gibt ja gar nichts mehr zu klären. Aber in Wirklichkeit sorgt so eine Schutzmauer, die du um dich gebaut hast, dafür, dass du gefangen bist, gefangen in so einer Unvergebenheitsfalle. In Sprüche 18, Vers 19, da steht, ein gekränkter Bruder ist abweisender als eine feste Stadt und Streitigkeiten sind hart wie der Riegel einer Burg. Das, was ich hier sage, das sage ich jetzt natürlich in Bezug auf Gemeinde, weil das gerade auch unser Thema ist und weil das auch mein Thema ist. Aber das gilt natürlich ganz genauso für jede Form von Einheit, ob das in der Partnerschaft ist, in der Ehe, in der Familie oder ja in jeder Form, wo du mit anderen zusammengestellt bist. Da ist es einfach wichtig, dass man die Beziehungen klärt. Ja, damit wir in Einheit leben, dann ist es zuerst wichtig, dass wir Frieden haben mit Gott, dass wir Frieden haben mit uns selber und dass wir dann auch Frieden haben können mit dem Nächsten. Und wenn da noch was zu klären ist, irgendwas zu bekennen, zu benennen, zu vergeben, dann schieb das bitte nicht auf. Denk da dran, denk dabei an deine Verantwortung und warte nicht darauf, dass der andere zuerst kommt. Der andere muss den ersten Schritt machen. Wenn du was zu vergeben hast, zu bekennen hast, dann klär das. Geh hin, denn wenn du das nicht tust, dann verhindert das Frieden, Segen, Salbung und Kraft. Zuerst in deinem eigenen Leben. Ich weiß nicht, vielleicht hast du das sogar schon gemerkt, dass da irgendwas ist, was genau das verhindert. Aber sei dir bitte auch bewusst, dass das nicht nur dich selber betrifft, sondern auch deine ganze Familie oder deine Gemeinde. Dass denen Segen entgeht, wenn du das nicht machst. Vielleicht sagst du ja, ich habe ein Recht darauf, verletzt zu sein. Der andere muss kommen. Weißt du was? Im Reich Gottes, da hast du kein Recht mehr darauf, verletzt zu sein. Du hast ein Recht aufs Kreuz. Du hast ein Recht auf Heilung. Du hast ein Recht darauf, dass dein Herz wiederhergestellt wird. Aber du hast kein Recht auf Unvergebenheit. Ganz im Gegenteil. Klar, du kannst dir natürlich jedes Recht nehmen. Aber im Reich Gottes wird dich diese Einstellung zerstören. Und deiner Familie oder deiner Gemeinde wird da was fehlen. Lass uns noch kurz ein paar Verse aus Kolosser 3 lesen. Kolosser 3, Vers 12 bis 14. Da steht, so zieht nun als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut an. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Es ist die Liebe, die das so in einer perfekten Einheit zusammenhält. Wir müssen uns in den grundsätzlichen Dingen einig sein. Es wird immer irgendwelche kleinen Sachen geben, in denen wir das nicht sind. Aber lasst uns doch in Mühlen danach streben. Strebe in deiner Familie danach, diese Einheit zu wahren. Dass wir uns gegenseitig lieben. Dann werden wir diese Gegenwart, die Salbung, die Erfrischung vom Heiligen Geist erfahren. Und die Menschen um uns herum werden auch davon profitieren. Die werden den Segen des ewigen Lebens haben und in seine Kraft gekleidet werden. Wir erreichen keine Einheit. Danke, danke. Wir erreichen keine Einheit, wenn wir passiv bleiben. Vielleicht auch nur aus Bequemlichkeit. Wenn wir schweigen und hoffen, dass alles besser wird. Wir müssen danach streben. Wir müssen uns dafür einsetzen. Aber es ist der Mühe wert. Ich glaube, es ist der Mühe wert. Ich habe diese Woche, als ich den Ola am Freitag zum Teenie-Kreis gebracht habe, da hatte ich irgendwie noch eine halbe Stunde Zeit. Ich musste hier noch was machen in der Gemeinde. Ich habe mich hier vorne hingesetzt im Dunkeln und habe hier so auf diese ganzen leeren Stühle geguckt und habe hier auch gebetet und habe mir vorgestellt, wie das wäre, wenn dieser Saal brechend voll wäre, wenn die Wand da hinten auf wäre jeden Sonntag, wenn da oben voll wäre. 280 Leute passen hier rein. Wäre das doch cool, wenn die jeden Sonntag voll wären, diese Stühle, bis hier vorne hin. Und das würde ich mir echt wünschen. Ja, wie wichtig ist es mir? Wie wichtig ist uns das? Ich glaube, es ist der Mühe wert. Der größte Faktor, der uns in einem Geist der Einheit verbindet, ist die Liebe. Deshalb, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. So wird uns in diesem Jahr ganz besonders gesagt. Ich habe jetzt noch hier ich habe jetzt hier ein paar Punkte aufgeschrieben, was Einheit ist. Und das erhebt überhaupt gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Euch fallen bestimmt noch weitere ein. Aber das war mir so eingefallen. Einheit ist, wenn wir uns die Verletzungen bekennen und vergeben. Einheit ist, wenn wir uns mit Wertschätzung begegnen, wenn wir uns ermutigen und füreinander da sind. Einheit ist, wenn ein gemeinsames Anliegen erkennbar ist und wenn wir uns auch gemeinsam dafür einsetzen. Das zeigt sich für mich zum Beispiel auch bei so Projekten wie so eine Kinderfreizeit oder so ein Ostergottesdienst. Ja, wie das Bestandteil der Gebete ist. Und wie das auch mit Mitarbeit ist. Einheit ist, wenn wir uns gegenseitig den Rücken stärken. wenn wir uns gegenseitig ermutigen. Und das war, glaube ich, auch an dem Gebetswochenende. Und nicht nur dann, ja, aber da war es ganz besonders erkennbar. Und ich merke auch, ich spüre, dass wir da echt auch auf einem guten Weg sind. Ja, und das freut mich total, dass wir uns gegenseitig auch den Rücken stärken. Ja, das ermutigt einen. Ja, Rainer hat dann eben zu mir gesagt vor der Predigt, ich bete für dich. Ne, das ist eine Ermutigung, dass wir uns gegenseitig den Rücken stärken, egal was der andere gerade macht. Ja, einer in der Ukraine fährt oder irgendwo mitmacht, dass wir das gemeinsam, auch wenn nicht jeder überall dabei ist, dass dieses gemeinsame Anliegen aber da ist. Ja, Einheit ist, wenn wir Masken voreinander fallen lassen und wenn wir ehrlich miteinander sind. Einheit ist, wenn wir miteinander beten für unsere gemeinsamen Anliegen. Auch nochmal Einladung für Mittwoch, 18 Uhr zum Beten. Und Einheit ist, wenn wir auch füreinander beten. Wir uns gegenseitig auch vor Gott bringen. Es geht nicht darum, dass wir nur um uns selber kreisen, aber jeder steckt in seinen Schwierigkeiten, in seinen Herausforderungen. Wir dürfen für uns füreinander beten. Das tut so gut. Und wir dürfen uns auch im Namen Jesu gegenseitig Segen zusprechen. Wir brauchen Einheit, auch um in dieser trubeligen Welt, in der wir leben, uns von den Strömungen, die da sind, ja, um nochmal auf dieses erste Bild mit diesem Rafting zurückzukommen, um uns von diesen Strömungen, auch den Strömungen des Zeitgeistes, der uns immer sagen will, mach das, was dir gerade gut tut. Ja, so dieser Individualismus. Um davon nicht abgetrieben zu werden, weil das steht Einheit entgegen. Und ich möchte euch gerne zwei Hausaufgaben mitgeben. Und nicht nur für die kommende Woche. Sprecht über dieses Thema nochmal in eurer Kleingruppe. Oder wenn ihr nicht in der Kleingruppe seid, in eurer Familie. Ja, notfalls auch alleine. Denkt darüber nach. Und vielleicht hilft euch das anhand der Predigt nochmal zu tun. Aber ganz sicher gibt's da so manches, woran ich gar nicht gedacht habe, was ich vergessen habe oder was ich jedenfalls nicht gesagt habe. Und dann denke darüber nach, wie du diese Einheit stärken kannst. Gott segne euch. Danke. Jesus, danke, dass du dir das ausgedacht hast mit der Gemeinde hier. Und ja, fällt gerade Philipps Begrifflichkeit ein, der mal gesagt hat, wir sind eine Gurkentruppe, genauso wie die Jünger eine waren, die du dir auch ausgesucht hast, um mit ihnen Zeit zu verbringen. Jeder hatte da so seine Herausforderungen, die er mit sich brachte, jeder war anders und hatte auch Stress mit anderen teilweise und ja, wir sind da echt nicht anders und ja, wenn wir sehen, was aus denen geworden ist, wie du mit ihnen gegangen bist, dann macht uns das Mut und wir möchten dich einfach bitten, dass du uns auch segnest, dass du uns wirklich bereit machst, nach dieser Einheit zu streben, auf der so viel Segen liegt, dass wir wirklich eine Einheit werden. Wir hier als Gemeinde und vielleicht sogar auch mit der Gemeinde gegenüber, dass wir hier im Ort, im Bechtal und auch Börnhausen einfach, ja, dass die Menschen, die hier leben, merken, dass wir eine Einheit sind. Dass wir sie merken, dass wir die gleiche Botschaft haben, das gleiche Anliegen. Dass sie merken, dass wir echt dich in unserem Leben haben. Dass wir ihnen einfach auch, dass deine Liebe einfach sich durch uns in ihnen widerspiegelt und dass dadurch, dass wir eine Einheit sind, einfach Kraft und Salbung darauf ist. Dass dein Geist wirken kann und dass es wirklich für die Menschen um uns herum einen Unterschied macht. Dass es für sie ja zu einem Gewinn wird, dass wir hier sind, dass dieses Gemeindehaus hier ist und dass dass wir Menschen sind, die mit dir leben wollen, Herr. Du siehst alle unsere Fehler und wir sehen sie auch. Und wir wissen, dass wir nicht perfekt sind. Wir wissen das bei weitem, dass wir nicht perfekt sind. Und danke, dass du in unseren Schwächen einfach uns Stärke geben willst, dass du aus dem, was wir dir bringen, wenn wir das in Einheit tun, einfach Großes machen willst. Danke dafür, dass du das mit den Jüngern gemacht hast, mit den ersten Christen. Und du bist derselbe, du bist immer noch derselbe und du änderst dich auch nicht. Und bitte hilf uns, dass wir echt dein Anliegen, dass das unseres wirklich wäre, dass uns die Menschen auch wirklich wichtig sind, dass sie uns nicht egal sind. Du weißt, wie oft das bei mir der Fall ist, dass sie mir die Menschen auch gar nicht so richtig wichtig sind, wenn ich ehrlich bin. Und bitte hilf uns, dass wir uns da auch gegenseitig zu ermutigen, weil wir uns darauf freuen, weil wir wissen, wem wir mal gegenüberstehen werden. Und ja, danke für diese super Zukunft, für diese, egal was auch passiert mit der Welt um uns herum, wir sind in deiner Hand, wir werden mal bei dir sein. Und das hier, das ist echt erst die Warmlaufphase. Danke, dass du für uns so viel ja Gutes, Schönes mit uns vorhast. Und ja, wir wünschen uns so sehr, dass einfach viele, viele Menschen auch dabei sein werden und diesen Genuss kommen werden, Herr. Bitte rühr du durch uns Menschen an und mach uns zu einer Einheit. Zeig uns jedem Einzelnen, wie wir diese Einheit stärken können, Herr. Danke dafür. Amen. Amen.